Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Pega Feridoni liest die 9. Folge aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Die Schwestern Roja und Gina sind auf einer Rundreise durch den Iran. Roja lebt dort, Gina in Europa. Sie erlebt das Land zum ersten Mal. Ihre Reiseführerin ist Iman, eine junge Frau, die sich mit rasiertem Kopf glaubhaft als Junge ausgibt. Sie fährt das Auto, sie erklärt ihnen alles. In Isfahan besuchen sie am riesigen Plan der Weltplatz eine prachtvolle Moschee. Dafür muss Gina einen Chador überziehen und schwitzt fürchterlich darunter. Aber nicht alles ist verhüllt, die Augen sind frei. Gina wird angesprochen von drei Frauen, woher sie denn komme. An der Art, wie sie ihre Augenbrauen zupft, erkennen die Frauen, dass sie nicht verheiratet ist und auch, dass sie nicht im Land lebt.
Als wir aus der Moschee kommen, schmeckt die Luft süß. Iman sitzt immer noch auf dem Beckenrand des Brunnens und spielt mit den Händen im Wasser. Sie hat ihre Ärmel ein wenig hochgekrempelt und streift sich mit den nassen Händen über ihr kurzgeschorenes Haar. Ich bin neidisch, wie frei Iman hier ist. Für einen Augenblick vergesse ich, dass ich es bin, die frei ist. Und? Wie fandest du es in der Moschee? Fragt Iman. Ich erzähle ihr von den drei Paar Augen und frage sie, ob das mit den Augenbrauen stimmt. Für Betschwestern stimmt das. Die glauben auch an die Jungfernhaut, sagt Iman trocken, steht vom Beckenrand auf, schüttelt das Wasser von ihren Händen und weist uns den Weg. Schade eigentlich, sage ich. Die Moschee ist wunderschön. Ich schaue an den Minaretten hoch und zur türkisfarbenen Zwiebelkuppel. Außen wie innen keine Bilder, keine Götzen, nur Muster und Ornamente und Kalligraphie. Abstrakt genug, dass ich mich an keinem Punkt festsehe. Nur das Türkis zieht mich in sich hinein. Warum wurden alle Moscheen mit Türkisen verziert, frage ich Iman. Es ist der Edelstein der Könige, die Farbe des Siegers, antwortet sie und führt uns über einen breiten Kiesweg auf ein Gebäude zu, das mich vor allem durch seine Offenheit anzieht. Eine Art Portikus. Das Dach flach und aus Holz. Auch die Säulen sind aus Holz. Erst als wir näher kommen, sehe ich, der Portikus wird von Löwen getragen. Jeder einzelne Säulenfuß ist ein Löwenpaar, das Rücken an Rücken jede Himmelsrichtung im Blick behält. »Was ist das?«, frage ich Iman auf das Gebäude zeigend. »Chehel Sotun«, sagt Iman, »40 Säulen.« »Ich zähle die Säulen, es sind 20.« »Wieso 40? Ich zähle nur 20.« »Die Säulen spiegeln sich in dem langen Wasserbecken der Thronhalle«, erklärt Iman und schaut mich triumphierend an, als wolle sie sagen, der Größenwahn ist grenzenlos. »Ich hab Durst«, sagt Roja. »Wollen wir Tee trinken gehen?« »Ich kenne ein schönes Teehaus, nicht weit von hier, am Fluss.« »An der Siosepol, der 33 Bogenbrücke«, sagt Iman und führt uns am Wasserbecken der Thronhalle vorbei. Ich versuche, ein Foto von den 20 Säulen mit ihrer Wasserspiegelung zu machen und bin irritiert, wie schwierig es ist, etwas, das sich mit bloßem Auge so leicht sehen lässt, abzufotografieren. Diese Fähigkeit unserer Augen, Dinge zu sehen, die aus dem Rahmen fallen, begeistert mich immer wieder. Endlich finde ich einen Punkt, von dem meine Kamera sieht, was ich sehe. Roja und Iman warten geduldig im Schatten des Portikus. Eine vorbeilaufende Frau im Chador ruft mir etwas zu, das ich nicht verstehe. Die Frau bleibt plötzlich stehen, dreht sich um und kommt schnellen Schrittes auf mich zu. Ich sehe, auch Roja und Iman laufen nun in meine Richtung. »Was ist los?«, frage ich Roja auf Deutsch. »Nimm deine Kamera runter«, sagt Roja. Roja entschuldigt sich auf Persisch bei der Frau im Chador und erklärt ihr, dass ich nur von dem Wasserbecken und den sich spiegelnden Säulen ein Foto machen wollte, nichts weiter. Die Frau im Chador scheint das nicht zu beruhigen. Jedenfalls schaut sie immer noch finster zu mir herüber und macht nun eine herrische Armbewegung in Richtung meines Kopfs. »Rück dein Kopftuch zurecht«, sagt Roja zu mir auf Deutsch, wendet sich wieder an die Frau im Chador und entschuldigt sich für mich, ich sei Touristin. Ich fasse an mein Kopftuch und fühle, ein paar Locken haben sich rausgemogelt. Ich schiebe sie unter das Tuch und ziehe es nach vorne über meine Stirn. Ich brenne vor Wut. Ich versuche, mein Feuer hinunterzuschlucken. Ich fühle mich wie eine Kerze, die an ihrem eigenen Docht abbrennt. Ich schaue zu Iman, die gelassen, Hände in den Hosentaschen, dasteht und zu mir herüberlächelt. Ich will ihr die Zunge rausstrecken, aber das ist sicherlich auch verboten. Frauen dürfen nicht verwandten Männern nicht die Zunge entgegenstrecken. Der ewige Fluss versöhnt mich wieder. Ich stelle mich mit ausgebreiteten Armen in den frischen Wind und lasse ihn durch meinen Mantel und mein Kopftuch wehen und beobachte die alten Männer am Ufer, wie sie die Teppiche im grünen Fluss waschen und auf die bugähnlichen Brückenpfeiler zum Trocknen legen, die aussehen wie Schuhe, an die das Wasser klatscht, bis es Schaum aufwirft. Es sieht fast so aus, als könnte die Brücke auf ihren Schuhen jeden Augenblick über den weißen Schaum hinweg durch den Fluss marschieren. »Ist das die Siusepol?«, frage ich Iman. »Nein, die Siusepol hat, wie ihr Name sagt, 33 Bögen. Das ist Pole Shahrestan.« Wir überqueren die Shahrestan und schlendern weiter am Ufer entlang. Der Wind trägt die Stimmen zweier Frauen zu uns, die vor uns gehen. »Er betreibt ein privates Bordell«, sagt die eine. »Überlass ihm nicht sein Geld, gib es aus«, befiehlt ihr die andere. »Du musst ihn im Auge behalten. Verlier bloß nicht deinen Verstand. Ha voset boyat jam, Bosche. Halte deinen Verstand beisammen. Gib so viel von seinem Geld aus, wie du kannst. Lass ihn nicht einen Tomman für die andere ausgeben. Lass dich nicht zu seiner Zweitfrau degradieren. Wenn du erst einmal die Zweite bist, dauert es nicht lange, bis du die Dritte bist.« Eine Frau biegt auf unseren Weg ein und schiebt sich zwischen uns und die anderen. Sie hält ein kleines Mädchen an der Hand, kaum älter als 10 und versteckt unter einem weißen Kopftuch, das, anders als die üblichen Kopftücher, wie eine Haube auch ihren Hals und ihre Schultern bedeckt. Die Kleine trägt ein mausgraues Kittelkleid, darunter eine bodenlange, weite, ebenso mausgraue Hose. Die Frau muss sie gerade von der Schule abgeholt haben. Sie lässt sich nur widerwillig über das Trottoir ziehen. Plötzlich bleibt sie stehen und stampft mit dem Fuß auf. Ihre Schuhe blitzen hervor, feuerrote Turnschuhe. Mit einer dramatischen Bewegung reißt sie sich das Kittelkleid vom Leib. »Ich bin nass wie ein Fisch, ich werde gleich zu Wasser«, beschwert sie sich und lüftet ihr Pokémon-Sweatshirt. Das kleine Mädchen lässt das Kittelkleid auf den Boden fallen und will gerade das Kopftuch abnehmen, als die Frau, wahrscheinlich die Mutter, streng sagt, »Das lässt du an!« Sie bückt sich, ohne ihre Tochter von der Hand zu lassen, hebt das Kittelkleid auf und sagt, »Du musst es nicht zumachen, aber bis wir zu Hause sind, musst du es dir über die Schultern legen. Das weißt du doch. Du bist jetzt ein großes Mädchen. Du darfst nicht mehr ohne Hijab herumlaufen.« »Das ist doch vollkommen bescheuert. Ich hasse meinen Geburtstag.« Widerwillig behält das kleine Mädchen das Kopftuch auf und lässt sich von seiner Mutter das Kittelkleid wie einen Umhang umlegen. Ich werde vom Gurgeln des Flusses abgelenkt. Mein Blick schweift vom Weg ab hin zur 33-Bogenbrücke. Das muss sie sein. Sie sieht aus wie ein Teil einer alten Ritterburg. Aus sandfarbenen Backsteinen gebaut, hier und da ein runder Turm, der wahrscheinlich die Struktur zusammenhält. Ich zähle die Bögen. 33. Die Wellenbrecher sind breite Stege, die sich wie eine Zunge in den Fluss strecken und auf denen schwarzhaarige Männer in Gruppen auf kleinen Bänken an Tischen sitzen und Wasserpfeife rauchen. Etwas abseits, näher am Wasser, sitzt ein Mann allein. Er liest Zeitung. Vor sich eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser, ein Päckchen Zigaretten. Er hält die Zeitung in seiner rechten Hand. Mit der linken streift er sich immerzu über seinen Schnurrbart. Er hat kinnlange, silberweiße Haare, nach hinten und zum Seitenscheitel gekämmt. Er trägt eine Lesebrille, einen weißen Schal, einen schwarzen Mantel. Ich streife mit meinen Augen über seinen Körper. Die Beine hat er unter dem Tisch übereinander geschlagen. Ich kann die weißen Socken und schwarzen Schnürschuhe sehen. Das Innenfutter des Mantels ist mit rotweinfarbenem Satin ausgeschlagen. Während ich ihn beobachte, setzt sich auf den freien Stuhl neben ihm langsam die Abendsonne. Als wir über die 33-Bogenbrücke zurück zum Abbossi-Hotel gehen, ist es schon dunkel. Da auf der Brücke weder Autos noch Motorräder fahren dürfen, nehmen wir ihre ganze Breite ein. Von den Laternen werden unsere Schatten so lang gezogen, dass sie uns meilenweit vorausgehen. In unseren Mänteln und mit verhülltem Haar sehen Roja und ich aus wie Raupen, die sich über den Boden ziehen. Ich bewege meine Arme, als wären sie Flügel. »Bleib kurz stehen, bitte ich Roja. Ich will über dich drüber fliegen.« »Bitte nicht«, sagt Roja und zieht ihre Arme schützend vor die Brust. »Nicht über dich, über deinen Schatten«, sage ich und schwenke nach links, bis sich unsere Raupenkörper übereinander legen. Ich verharre einen Augenblick mit meinem Schatten über Rojas und überlege, wie ich aus uns einen Schmetterling machen kann. als Roja versteht, was ich vorhabe und ihren Schatten leitet. Jeder Kopf ein Fühler, die Körper übereinander, die Arme angewinkelt, werden wir für einen Augenblick zum Schmetterling. Der warme Morgenwind hüllt uns in Rosenduft. Am Duft der Rosen kannst du erkennen, welche Jahreszeit wir haben, sagt Iman. Im April riechen sie weich und süß. Im Sommer brennen sie unter der Sonne. Ihr Duft ist wie Pfeffer. Er kitzelt in der Nase und du musst niesen. Im Herbst wird er schwer und holzig. Jetzt, sagt Iman, ist die beste Jahreszeit. Willkommen in Hafisland. Iman öffnet das türkisfarbene Gatter zu Hafis Garten. Willkommen im Land der Rosen und Nachtigallen, der Zypressen und des Weins. Des Weins? Frage ich ungläubig. Des Weins, sagt Iman nachdrücklich. Einer Legende nach entdeckte nämlich ein Shirazi-Mädchen den Wein. Aus Liebeskummer wollte es sich umbringen, und weil es nichts anderes finden konnte, aß es faulende Trauben in der Hoffnung, sich damit zu vergiften. Das Mädchen wurde von dem vergorenen Obst ohnmächtig und erwachte am nächsten Morgen mit der Erkenntnis, wie lebenswert das Leben doch sei. Als das Mädchen dem König von seiner Entdeckung berichtete, befahl der König den Bürgern von Shiraz, überall im Land die Trauben so lange an den Rebstöcken hängen zu lassen, bis sie voller Saft platzten. Du wirst es nicht glauben, aber Shiraz hatte lange den Ruf, den besten Wein der Welt zu produzieren. Bis 1979, bis zur Islamischen Revolution, gab es in Iran hunderte Weingüter. Jetzt gibt es kein einziges mehr. Sogar die Trauben haben die Ayatollahs entwurzelt und vertrieben. Iman schüttelt den Kopf. Die löschen unsere Geschichte aus. Es gibt keinen Derwisch, keinen Dichter, keinen Sufi, der nicht vom Wein singt. Hafiz, Sadi, Rumi, Khayyam. In den Märchen, in Fabeln, in allen Geschichten wird feierlich Wein getrunken. Bei zoroastrischen Ritualen ersetzt Wein genauso das Blut wie bei christlichen, sagt Iman wütend. In Iran ist Wein erst seit 1979 verboten. Es nervt mich, dass alle Welt denkt, Iraner trinken keinen Wein, weil es gegen unseren Glauben sei, weil Muslime keinen Wein trinken dürfen. Wir trinken keinen Wein, weil die Ayatollahs uns das Weintrinken verbieten. Morgen, auf dem Weg nach Persepolis, zeige ich dir die Weinberge. Tote, trockene Hügel, auf denen einmal die besten Rebsorten der Welt wuchsen. Roja zieht mich am Ärmel. Sei mir nicht böse, ich lasse euch mit Wein und Hafis allein. Ich bin noch im Halbschlaf. Roja sagt, sie hatte eine unruhige Nacht. Sie müsse sich noch daran gewöhnen, ohne Nika zu sein. Ich warte im Kaffeehaus auf euch, verabschiedet sich Roja und wirft mir im Weggehen über die Schulter einen strengen Blick zu, als wollte sie sagen, denk bloß nicht, wenn die Katze aus dem Haus ist, du weißt schon, was ich meine. Weiß ich, sagen meine Augen zurück. Ich schaue Roja nach und den Zypressen entlang hoch in den Himmel. Über mir vom Wind zerfetzte Wolken. Wie Schneeflocken treiben sie über den azurblauen Himmel. Ich folge Iman, die langsam vorangeht und sehe, dass Hafisgarten bis in die Unendlichkeit mit Rosen übersät ist. Selbst die Wege sind mit Rosenblüten bedeckt. Ich gehe über einen Teppich aus Rosenblättern. Es ist der totale Kitsch. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich eines Tages in Hafis Garten auf Rosenblättern gehe. Ich erinnere mich, wie unsere Schulklasse in der 8. mit unserer Deutschlehrerin einen Ausflug nach Weimar machte und wie wir Goethes Gartenhaus besichtigten und erst durch den Garten und dann am Fluss entlang schlenderten. Unsere Deutschlehrerin erzählte uns, dass Goethe gerne Wein trank und immer die Bouteillen in den Fluss warf. Ich fand es komisch, dass sie Bouteillen sagte und nicht Flaschen. Sie zeigte uns, wo Goethe sein berühmtes Gedicht an den Mond geschrieben hatte und erklärte, dass der persische Dichter Hafiz größten Einfluss auf ihn gehabt habe. Stolzen Herzens sagte ich, ich bin auch Perserin. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich stolz darauf war, Perserin zu sein. Und jetzt gehe ich hier in Hafis Garten auf Rosenblättern. Ich stelle mir vor, wie Hafis hier entlang spazierte vor fast 700 Jahren. Die Natur muss dieselbe gewesen sein. Natur verändert sich nicht so schnell, es sei denn, der Mensch verändert sie. Und auch wenn Menschen die Rosen hier angeordnet und gepflanzt haben, gegeben hat es sie schon vor 700 Jahren, sonst hätte Hafis sie nicht beschrieben. Tulpen sind aus Liebe verbrannte Herzen, Rosen aus dem Staube schöner Augen. Ich stelle mir vor, wie Hafez hier mit brennendem Herzen die Rosen betrachtete und Worte fand, in die sich Goethe verliebte. Was alle wollen, weißt du schon und hast es wohl verstanden, denn Sehnsucht hält von Staub bis Thron uns all in strengen Banden. Wer das Dichten will verstehen, muss ins Land der Dichtung gehen, murmle ich, Gedanken verloren auf Deutsch vor mich hin. Was sagst du? Fragt Iman. Ich übersetze ihr die Zeile so gut ich kann auf Persisch. Von dir? Von Goethe. Iman schaut mich an, als hätte sie den Namen schon einmal gehört. Der deutsche Hafez, sage ich. Iman verzieht ihren Mund, als wollte sie sagen, das sei ein gewagter Vergleich. Niemand schreibt über das Leben wie Hafez, sagt sie stolz. In Hafez Zeilen steckt alles, was du wissen musst. Kein Leben ohne Liebe, keine Liebe ohne Sehnsucht. Dass wir Schönheit zum Atmen brauchen, wie vergänglich das Leben ist, dass niemand seinem Schicksal entkommt. Iman lacht und lässt ihren Kopf sanft in den Nacken fallen. Zum ersten Mal sehe ich die Frau in ihr. Ihre langen Wimpern werfen Schatten über ihre schmalen Wangen. Warum sind wir nur so dramatisch, dass niemand seinem Schicksal entkommt? Iman streicht sich mit der Hand über den Kopf, als würde sie ihre Gedanken abstreifen wollen. Die Perser haben das menschliche Drama erfunden, sagt Iman. I mean, come on, wollt ich meine Augen Tränen in den Fluss ausgießen, Iran wird im Augenblick durch und durch überfließen. Unsere Dichter waren so dramatisch, dass zu ihren Gedichten sogar Accessoires erfunden wurden. Tränenfänger. Darauf muss man erst mal kommen. Tränenfänger? Frage ich und denke, was für ein schönes Wort. Zeige ich dir, wenn wir an einem Antiquitätengeschäft vorbeikommen. Iman nimmt mich an der Hand. Komm. Mit der anderen Hand zeigt sie auf den offenen Pavillon am Ende des Wegs. Ich zähle 8 Säulen und sehe eine offene, türkisfarbene Kuppel, die Farbe des Siegers. Darunter ist Hafez begraben, sagt Iman. Ich überlege, ob ich jemals das Mausoleum eines Dichters besucht habe. Ich überlege, ob mir überhaupt ein Mausoleum für einen Dichter einfällt. In den Mausoleen, die ich kenne, etwa im Dom des Invalides in Paris, liegen Kaiser, Könige begraben. Solche Leute bekommen ihr eigenes Mausoleum. Aber Dichter? Ein ganzer Garten für einen einzigen Dichter. Ich überlege, ob Goethe ein eigenes Mausoleum hat. Während ich grübele, wirbelt der Wind Rosenblätter vom Boden auf. Blassrosa Blätter im blassrosa Wind, wie Haut, die die Luft berührt. Ich bücke mich nach einem Rosenblatt. Wie dünn ist es, wie weich, durchzogen von unzähligen Adern, die alle miteinander verbunden sind, unzählige Flüsse, die durch das Rosenblatt fließen. Wie betrunken richte ich mich mit meinem Rosenblatt in der Hand wieder auf, betrunken vor Freude, in diesem Garten zu sein. Als ich bemerke, dass mich Iman immer noch an der Hand hält, erschrecke ich und versuche, meine Hand aus ihrer zu lösen, aber Iman lässt nicht locker. Hafez sagt, bleib in der Nähe von allem, was dich froh macht, am Leben zu sein. Iman lächelt mich herausfordernd an. Ich werde verlegen. Ich denke an Rojas mahnenden Blick. In meiner Verwirrung fällt mir nichts Besseres ein, als Iman zu fragen, warum wir auf Persisch zum Abschied Khoda Hafez, Gott Hafez, sagen. Hafez bedeutet der Bewahrende, antwortet mir Iman. Heißt also, jeder, der etwas im Gedächtnis bewahren kann, ist ein Hafez. Khoda Hafez heißt Gott bewahrend. Iman erzählt, dass Hafez schon mit 8 Jahren den Koran auswendig konnte. So erhielt er diesen Ehrennamen. Sein richtiger Name war Mohammed Shamseddin. Iman führt mich an der Hand die Stufen zum Pavillon hinauf unter die türkisfarbene Kuppel an Hafez Grab. Vor dem Grab lässt sie meine Hand los und kramt in ihrer Hosentasche, bis sie einen zerknitterten Geldschein herauszieht und vorsichtig zwischen ihren Händen glatt streicht. Ich erkenne darauf den Pavillon, in dem wir stehen. Links und rechts Zypressen, bewacht von einem gehörnten Löwen, dem Flügel aus den Vorderbeinen wachsen. In einer geschwungenen Wolke, die über dem Pavillon schwebt, steht Bank Merkezi İran. Der Geldschein sieht aus wie eine Seite aus einem Märchenbuch. In den Ecken fließen Blumen und Schmetterlinge ineinander, sodass die Zahl 1000 wie ein Ornament wirkt. Poesie ist bei uns existenziell, sagt Iman. Sie gehört zum Alltag. Sie durchtränkt unsere Sprache. Sie ist in jedem Wort. Fast jeder Ausdruck ist geprägt von Dichtern. Sogar unsere Geldscheine sind geprägt von Dichtern. Iman wedelt mit dem Tausender in der Luft. Umso wahnsinniger, dass die Ayatollahs das Dichten verbieten. Sie versuchen mit aller Macht, das Feuer in einer Holzkiste gefangen zu halten. Aber an der Asche, das schwöre ich dir, werden sie eines Tages ersticken. Iman faltet wortlos den Geldschein zusammen. Komm, ich will dir etwas zeigen. Sie fasst wieder nach meiner Hand und zieht mich die Stufen des Pavillons hinunter, vorbei an einem Wasserbecken und durch ein Labyrinth von Orangenbäumen bis vor einen Brunnen. Du weißt doch, dass wir, wenn wir etwas trinken, sagen, Junam, Holam Jaw Umat. Meine Seele, jetzt habe ich mich wieder zum Leben erweckt. Der Ausdruck kommt von Hafiz. Iman zeigt auf die persische Inschrift am Brunnenbecken und liest mir vor, Wasser macht alles lebendig. Du hast in der Hand die belebende Flut. Trinke und belebe die Flut. Iman zieht mich dicht an den Brunnen heran, lässt meine Hand los, beugt sich über den Brunnenrand, taucht ihre Hände in das Brunnenwasser, schöpft etwas Wasser aus dem Brunnen und trinkt. Junam, Holam Jaw Umat. Iman trocknet sich mit dem Handrücken den Mund ab. Komm, probier. Hafiswasser gibt's nur hier. Auf dem Weg zum Kaffeehaus verspricht Iman mir, alles über unsere Sprache zu erzählen, was sie weiß. Farsi ist die Sprache der Gefühle, deshalb sind wir auch so dramatisch, sagt sie und deutet eine Ohnmacht an. Jede Formulierung trägt ein Bild in sich, das ein gewaltiges Gefühl ausdrückt. Mein Herz brennt, weil ihm sein heißester Wunsch nicht erfüllt wird. Wir haben mindestens 100 verschiedene Arten, unseren Liebeskummer auszudrücken. Delam Sucht, mein Herz ist verbrannt. Delam Tang Shode, mein Herz hat sich verengt vor Sehnsucht, weil man jemanden vermisst. Oder Qalbam Orb Shod, mein Herz ist zu Wasser geworden vor Trauer oder vor Angst. Oder am schönsten Qalbe Musafere Asher, Herz einer Verliebten auf Reisen vor Zerrissenheit, vor Sehnsucht. Iman wiegt ihren Oberkörper hin und her, als wollte sie die Verliebte auf Reisen darstellen. Unsere Sprache ist voller Schönheit und gleichzeitig voller Brutalität, sagt Iman. Schau dir an, welche Wörter wir benutzen, um jemandem den Mund zu verbieten. Chafisho, ersticke an dir selbst. Wenn das nicht gewaltvoll ist? Oder die Kurzfassung von Chafisho, Chafe, ersticke. Oder Zahremor, anstatt halt die Klappe, sagen wir Schlangengift. Iman öffnet den Mund und zischt durch ihre Zähne. Sss, sabunet besuse. Möge dir die Zunge verbrennen. Einer meiner Lieblingsausdrücke. Weißt du, woher der kommt? Ich weiß es nicht. Wer wie die Kerze pflegt, vertrautes Geheimnis zu schwätzen, wird an der Zunge zuletzt wie die Kerze verbrannt. Von Hafiz, sagt Iman. Soll heißen, die Kerze ist schwatzhaft, weil sie durch ihr Licht die Geheimnisse der Liebenden beleuchtet. Zur Strafe wird ihr die Zunge, der Docht, verbrannt. Sabunet Bissuse, wiederhole ich. Sag mir ein Wort, irgendein Wort, und ich sage dir, woher es stammt. Ich sage Oberuch und wundere mich, dass mir ausgerechnet Ehre einfällt. Vielleicht, weil es im Persischen so häufig benutzt wird? Abgesehen von Bitte und Danke ist es das meistbenutzte Wort. In meiner Familie verwenden es alle ständig. Wir sagen Oberum Raft, wenn wir meinen, ich schäme mich. Wir sagen Oberumo Bordi, wenn wir meinen, du beschämst mich. Wir sagen es, wenn wir meinen, ich habe meine Ehre verloren oder du hast mir meine Ehre genommen. Schon als Kind habe ich das Wort bestimmt 1000 Mal gesagt und gehört. Wir benutzen es immer dann, wenn wir zum Ausdruck bringen wollen, dass uns unsere Würde genommen wird. Oberuch. Warum steckt das Wort Orb, Wasser, darin? Und Ruch ist die Seele. Oberuch ist also das Wasser der Seele. Oberuch mo bordi heißt wörtlich, du hast mir das Wasser meiner Seele genommen. Und Oberum raft heißt, das Wasser meiner Seele ist versiegt. Ein schönes Wort, sagt Iman. Auch wenn es immer nur in schwierigen Situationen eingesetzt wird. Iman will mir gerade erklären, woher das Wort Oberuch stammt, als wir das Kaffeehaus erreichen. Ich muss lange suchen, bis ich Roya im Garten finde. Umringt von Lilien, deren zungenförmige Blätter sich im Wind biegen, sitzt sie im Schatten eines Baums. Rosafarbene Blüten in dichten Trauben wachsen aus dem Stamm und hängen von den Ästen, als trage der Baum ein rosafarbenes Kleid. »Was ist das für ein schöner Baum?«, frage ich. »Habe ich noch nie gesehen.« Roja zuckt mit den Achseln. »Judasbaum«, sagt Iman. Einer Legende nach hat sich Judas vor Scham über seinen Verrat an einem solchen Baum erhängt. Seine Scham soll die Blüten gefärbt haben. Wenn du genau hinschaust, sind die Blätter rund wie eine Münze. Der Legende nach symbolisieren sie die Münzen, mit denen Judas für seinen Verrat bezahlt wurde. »Was für eine grausame Legende für einen so schönen Baum«, sage ich. Roja steht auf und betrachtet mit aufgerissenen Augen den Baum, als hätte er selbst zu ihr gesprochen. »Mir wäre es lieber gewesen, die Geschichte des Baums nicht zu kennen. Jetzt kann ich ihn nie wieder bewundern, ohne an den erhängten Judas zu denken.« Iman lacht. »Wartet erst, bis wir morgen in Persepolis sind. Danach könnt ihr keinen Stein mehr anschauen, ohne nach seiner Geschichte zu fragen.« Wir beschließen, nicht im Kaffeehaus zu Mittag zu essen, sondern in einen Chelokerbobi zu gehen. Iman sagt, sie kenne einen einfachen, aber hervorragenden Straßengrill, der das Brot noch wie vor 1000 Jahren auf einem Bett aus kleinen Flusssteinen über dem offenen Feuer backt. »Nun ist sein Gag«, sagt Iman. »Kleine Steinebrot, von Hand geknetet, so dünn und langgezogen wie 1 Meter Papier und über mit Sesam bestreut.« Auf dem Weg zum Chelokerbobi kommen uns 2 junge Mädchen mit verbundener Nase entgegen. Das war mir schon in Isfahan aufgefallen. Nicht nur junge Mädchen, auch ältere Frauen mit bandagierten Nasen. »Iran ist Weltmeister im Nasenoperieren«, beantwortet Roja meinen fragenden Blick. »Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, das sind so die Nasen, die alle wollen. Aber die meisten enden dann mit einer Michael-Jackson-Nase.« Ich pruste los vor Lachen und beiße mir sofort aus schlechtem Gewissen in die linke Hand und spucke meine Häme über die rechte Schulter aus, damit mich nicht das Böse trifft. Ich spucke nicht richtig. Ich beiße erst in den Spann zwischen Daumen und Zeigefinger und dann drücke ich meine Zunge gegen meine Zähne und zische laut. Ich weiß nicht, ob das ein iranisches Ritual ist, aber in unserer Familie machen es alle, um sich für unsere bösen Zungen und unsere vom Schlangengift verdorbenen Gedanken zu entschuldigen. »Erinnerst du dich noch an Mamans Cousine Sissy?«, fragt Roja. »Die Onkel haben sie immer E.T. genannt. Gemein. Die hat sich auch irgendwann eine Catherine Deneuve-Nase verpassen lassen. So dünn und spitz, dass sie ihr eines Tages plötzlich weggesackt ist. Wie schrecklich. Und jetzt?« Ich versuche mit aller Kraft, mir das Lachen zu verkneifen und beiße mir sicherheitshalber noch einmal schnell in die linke Hand. Roja zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich habe sie lange nicht gesehen. Ich nehme an, sie haben ihr eine andere draufgebaut.« »Woran liegt das? Ich meine, woher kommt dieser Nasen-OP-Wahn?« »Was bleibt dir, wenn dein ganzer Körper in einem Sack verschwindet?« Roja zurrt ihr Kopftuch extra fest unter ihrem Kinn zusammen. Sie faltet die Kanten des Tuchs nach innen und knotet die Enden so fest, dass ihr Gesicht streng eingerahmt ist. Der Kopf ein losgelöster Mond. Keine Strähne. Nicht mal der Haaransatz ist zu sehen. Einzig ihre Nase sticht hervor. Dabei hat Roja eine kleine Nase. »Was dir bleibt, ist dein Gesicht«, sagt Roja. »Und was sticht als erstes heraus? Dein Höcker. Niemand will ein Kamel im Gesicht.« Ich lache, schäme mich sofort, entschuldige mich, beiße mir sicherheitshalber nochmal schnell in die linke Hand und gebe zu, dass auch ich viel stärker auf meine Nase achte, wenn ich im Spiegel mein Kopftuch zurechtzupfe. Unglaublich, welche Macht dieses Stück Stoff hat. Ein schlichtes Stück Stoff, an dem sich alles entzündet.
Pega Feridoni war das mit der 9. von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Eine Produktion von HR2 Kultur, MDR Kultur und NDR Kultur aus diesem Jahr. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Ein möglicher neuer Wehrdienst ist heute zum ersten Mal Thema im Bundestag. Ein Entwurf von Verteidigungsminister Pistorius sieht vor, dass 18-jährige Männer künftig einen Fragebogen ausfüllen müssen, in dem sie angeben, ob sie zum Dienst bereit sind. Frauen sollen auch angeschrieben werden, müssen aber nicht antworten. Für den Fall, dass nicht genügend Freiwillige zusammenkommen, soll der Bundestag über eine mögliche Dienstpflicht entscheiden. Die Union und Fachpolitiker der Regierung wollten eigentlich weitergehende Regeln durchsetzen. Unter anderem war ein Losverfahren im Gespräch. Pistorius ist aber dagegen. Wegen der Uneinigkeit dürfte sich an den bislang geplanten Wehrdienstregeln noch einiges ändern. Die Drohnenabwehr der EU-Staaten soll bis Ende 2026 an den Start gehen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur will die EU-Kommission, dass die europäischen Staatschefs noch dieses Jahr eine Initiative billigen, die vor allem vor russischen Drohnen